Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch erneut zu einer weiteren Folge in unserer Episode mit Chris Debski. Chris Debski ist Begründer der Pferde-Online-Akademie Pferdegesund bewegen, arbeitet mit der Fürstlichen Hofreitschule Bückeburg eng zusammen und die meisten von euch, die hier reinhören, haben ja auch schon die vorangegangenen Episoden gehört. Wir haben viel positives Feedback bekommen und das hat uns außerordentlich motiviert, hier auch an dieser Stelle weiterzumachen. Herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du wieder dabei bist und mit mir hier Sahnehäubchen aufspielst und unseren Hörern ja, das Hörvergnügen für auch zum Thema Pferdegesund bewegen lieferst, mit dem du dich ja sehr intensiv beschäftigst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, beziehungsweise du bist ja wieder zu mir gekommen. Diesmal an neue Location. Wir sind ja umgezogen und haben unser kleines Ponyparadies versetzt. Immer noch ins Münsterland, im schönen Gronau. Und freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, dass wir uns wieder so, hoffentlich sehr unterhaltsam unterhalten können.
Ja, also und auch nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich hatte schon eine Begehung im Ponyparadies und jetzt schade für euch, dass wir hier nicht mit Kamera arbeiten. Schön für uns. Ich hatte das Vergnügen, das Ponyparadies jetzt in seinem Werdegang schon in den Anfängen zu sehen und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ihr habt alles richtig gemacht. Ich habe mich sehr wohl gefühlt beim ersten Begehungsgang, muss ich tatsächlich sagen. Auch wenn unseren Zuhörern und Zuhörerinnen das jetzt nichts nutzt. Ich denke, das wird großartig in den nächsten Jahren hier für euch. Und beim letzten Mal hatten wir eigentlich auch schon vor Podcast aufzunehmen, aber irgendwie haben wir es wieder geschafft, sehr viel zu reden und die Aufnahmetaste nicht zu drücken. Allerdings haben wir uns gute Konzepte überlegt, finde ich.
Genau, neue Themen.
Ne? Neue Themen und vielleicht werden sich ein paar überschneiden, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu ein paar alten Geschichten, aber wir haben neue Themen uns überlegt und ich glaube auch, die werden super spannend. Da wird wieder ein Vormittag nicht reichen, die alle aufzunehmen. Wir haben überlegt, oder du hast das vorgeschlagen und ich finde das Thema super gut, weil wir da in vielleicht noch weiteren Folgen auch drauf aufbauen können, das Thema Kompensation beim Pferd. Riesending. Ich bin gespannt, wie wir das in die Episode unterbringen, aber wir haben ja schon öfter mal Teil 1 und 2 daraus gemacht. Das können wir diesmal auch wieder machen, oder?
Wird wahrscheinlich so sein, da kommen wir mit so einer berühmten halben Stunde wahrscheinlich nicht hin. Sprengt das Ganze, beziehungsweise man kommt ja unterwegs auf neue Ideen oder driftet so ein bisschen ab. Und Kompensation ist tatsächlich etwas, was mir so ein bisschen auch eine gewisse Leidenschaft in den letzten Monaten, Jahren auch im Prinzip gebracht hat, mich da weiter reinzudenken. Wenn wir über Pferde gesund bewegen reden, dann müssen wir ja auch darüber reden, Pferde werden oftmals nicht gesund bewegt, werden vielleicht oftmals nicht gesund gehalten, werden nicht gesund ausgebildet. Was macht eigentlich überhaupt Pferdegesundheit aus? Und jetzt stecken wir beide natürlich auch immer sehr tief in so Themen wie Anatomie und Stoffwechsel, Osteopathie, Physiotherapie und so weiter drin. Viele Pferdebesitzer natürlich nicht, wollen das vielleicht auch nicht. Viele sind interessiert und sagen, ja, ich möchte das verstehen. Meistens hat das einen Auslöser und der heißt, Pony ist nicht gesund, Pony ist krank, Pony ist lahm, hat Probleme, macht Probleme, ist unentspannt oder hat Schmerzen. Und dann holt man den Osteotherapeuten, den Physiotherapeuten, den Schamanen, ich weiß nicht, wen auch immer man dann konsultiert und sagt, hey, kannst du mal heile machen, kannst du mal drauf gucken. Und mit der Zeit bin ich dazu gekommen zu sagen, okay, ja, ich spezialisiere mich so ein bisschen darauf, nicht irgendwo zu manipulieren, zu behandeln, sondern erstmal so eine grundsätzliche Analyse zu machen, was haben wir denn da überhaupt? Und was sind denn die Probleme im Gebäude? Ich nenne das oftmals nur noch Chancen. Ne? Welche Chancen hat dieses Pferd? Ne? Oh, weil ich möchte es nicht so schlecht reden. Welche Chancen hat dieses Pferd? Was können wir verbessern in den nächsten Wochen, in den Monaten, vielleicht schon ab morgen? Und was sehen wir in der Haltung? Was sehen wir in der Bewegung? Und das, was wir sehen, ist oftmals Kompensation. Kompensation von etwas. Aber was ist das überhaupt, Kompensation?
Also ich hake da direkt ein, weil ich finde es so großartig, wie du sagst, Chancen. Denn ich glaube, nichts in dieser Zeit stresst mich so sehr, wie aus allem ein Problem zu machen. Natürlich möchte ich nicht verblendet sein und auch nicht da so ein rosa Blümchenbrille aufsetzen und mit der Hippie-Brille da in Pferdebehandlung gehen und alles schönreden und nur mit Puderzucker bestäuben. Auf der anderen Seite ist es so einfach, in einer sehr negativen Welt alles schlecht zu reden. Und wenn wir immer dann auch noch von Problemen reden, die Probleme sieht der Besitzer selber. Er kann nämlich nicht mehr reiten. Und dann steht er vor dem Problem noch. Das nächste Problem, er kriegt ja 1000 Tipps auf der Stallgasse, die er dann versuchen soll. Aber das ist wahrscheinlich nochmal ein extra Punkt. Aber es wird dann eben dieses Problem, wird problematisiert. Und ja, dann sieht es so aus, als wenn es gar keine Auswege oder gar keine Chancen gibt. Und manchmal denke ich auch, das Problem ist vielleicht die beste Lösung, die das Pferd zeigt. Und das wäre dann unbedingt. Das schöne Wort, Kompensation. Das heißt jetzt vielleicht was Negatives, muss es aber nicht sein. Und ich finde es so spannend, da einen Blick hinter zu werfen. Aber das Wertvollste, glaube ich, ist die Ausgangslage, erstmal jede Kompensation auch als Chance zu sehen und da die Besitzer in die Hand zu nehmen. Denn ich glaube, Negativität, ja in der Welt sowieso, aber auch auf der Stallgasse, auch in der Pferdeszene, egal aus welchem Genre man da kommt, die ist ziemlich verbreitet. Und das ist so einfach, dann auf den Leuten oder den Therapeuten oder den Besitzern rumzuhacken. Jeder weiß das eh gerade besser. Mhm. Deswegen finde ich das super cool, dass du da von Chancen sprichst. Was hat das Pferd für Chancen? Die kann man ja sehr reell einordnen.
Ja, ich will da auch erstmal genau den Leuten ein bisschen Mut machen, weil klar, wenn sie jemanden konsultieren, sei es ein Tierarzt oder was auch immer, dann haben sie eine Thematik, die auch sehr emotional oftmals ist. Also wie oft steht man neben dem Pferdebesitzer, der dann irgendwann in Tränen aufgelöst ist, ich habe alles falsch gemacht, wo ich dann sage, hey, nee, Moment, du hast alles richtig gemacht. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, geht nicht. Ja. Aber wir müssen fürs Pony müssen wir Mut sammeln und auch ein bisschen darüber sprechen. Wir haben heute einen Punkt Null. Ja, wir löschen alles. Mhm. Ne? Wir können die Vergangenheit nicht wettmachen, das geht nicht. Aber wir können alles morgen ändern. Wir können heute ändern. Wir können das Mindset ändern. Wir können unsere Atmung, unser Thema vom letzten Mal, können wir ändern. Wir können positiv in die Zukunft blicken und wir können das Bewegungskonzept ändern. Aber dazu muss ich halt mir Wissen aneignen, was ist das? Und erstmal, wenn ich über Kompensation rede, dann ist für mich wichtig, Kompensation ist was Gutes. Kompensation ist nichts Schlechtes, weil viele, wie du schon gesagt hast, reden über Kompensation als Problem. Dann wird so als Hauptproblem ausgemacht, dass das Pferd kompensiert. Klar, ne? Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal in die traditionelle chinesische Medizin reinschauen, so das Konzept von Yin und Yang, schwarz und weiß und trotzdem in jedem Schwarzen ist auch nochmal ein Anteil weiß drin, und es gibt einen größeren Anteil, es gibt einen kleineren Anteil, wie diese einzelnen, wenn man sich dieses Yin- und Yang-Zeichen vor Augen führt, wie das ineinander verschlungen ist, wie die sich diese Teile umarmen, wie sie sich kompensieren. Das ist eine schöne Idee, ja. Na, es gibt auf der einen Seite gibt es ein größeres Gewicht von Schwarz, ein kleineres Gewicht von Weiß und trotzdem auf der anderen Seite wiederum gibt es das größere Gewicht von Weiß, das kleinere Gewicht von Schwarz. Und so ist es mit der Kompensation. Kompensation ist erstmal ein super gutes Konzept. Es heißt, dass ein Ungleichgewicht ausgeglichen wird. Ein stärkerer Teil übernimmt einen schwächeren. Ne? Oder ein schwächerer Teil wird zu einem stärkeren, um einen vielleicht kranken Anteil zu kompensieren. Und das ist erstmal das, was uns Mut machen soll, weil das Fluchttierpferd ist zum einen darauf ausgelegt, ultraschnell zu kompensieren, viel schneller als der Mensch, würde ich sagen. Ja, vor allem der Mensch im heutigen Zeitalter, der viel weniger, ich sag mal, Automatismen lebt, als es und Instinkte lebt, als es vielleicht halt ein Mensch in der Steinzeit gelebt hat. Ja. Aber ein Pferd ist halt immer noch sehr im Hier und Jetzt und lebt im Hier und Jetzt und ein Fluchttier muss unheimlich schnell kompensieren, damit es nicht zeigt, dass es ihm schlecht geht, damit es so schnell wie möglich wegrennen kann und damit es so lange wie möglich in einer Balance unterwegs ist, die das Überleben sichert. Mhm. Das heißt also, da laufen sehr schnell Prozesse ab, die das Pferd im Überleben schützt. Und das Zweite ist, ein Beutetier, Fluchttier muss bis ans Lebensende lernen können. Es kann lernen und es kann kompensieren. Und zwar in beide Richtungen. Einmal in die Richtung, wo wir jetzt sagen würden, okay, das ist vielleicht das, was später die Krankheit sein könnte, wenn Kompensation zu lange andauert und das aus einem, ich nehme etwas ins Gleichgewicht, ein neues Ungleichgewicht entsteht. Oder, und das ist halt die Chance, in der ich sage, hey, nee, aber du kannst dem Körper auch neue Dinge beibringen. Du kannst Kompensation auch dazu nutzen, das ehemals Ungleichgewicht wieder in eine andere Balance zu bringen, in eine neue Balance und vielleicht für diesen Moment sicherere oder bessere Balance bringen. Aber dazu muss ich den Körper auch erstmal wieder in ein Ungleichgewicht bringen, aus dem, ich sag mal, zweifelhaften Gleichgewicht, in dem es momentan ist, nämlich der Kompensation.
Ja, das finde ich auch eine total schöne Betrachtung. Für mich, so also mein Bild dabei, und ich glaube, das ergänzt sich sehr gut, ist tatsächlich immer so, dass wir vielleicht, wenn wir so ein Pferd vor uns sehen und das ist eine bestimmte Rasse oder wird auf eine bestimmte Art und Weise dann irgendwie auch genutzt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, kann ja alles Mögliche sein, dann ist grundsätzlich erstmal für dieses Pferd vielleicht auch genetisch bedingt, evolutionär, so eine Art Lebensweg vorgesehen, was das Pferd auf seinem Weg, wenn alles optimal läuft, perfekt können würde. Wenn alles optisch ist. Wir wissen, das ist Reagenzglasbetrachtung. So läuft das Leben für niemanden von uns ab. Weder für das Fluchttierpferd noch für uns Zweibeiner. Leben ist halt, Leben passiert. Da kommen Dinge dazwischen, da grätscht einem einer was rein. Und ja, beim Pferd haben wir noch diese ganzen Haltungskomponenten, Fütterung, Stress des Besitzers. Und wir werden noch drüber sprechen, über die einzelnen Dinge oder ein paar von denen. Und da habe ich oft immer das Gefühl, dass manchmal den Pferden auf ihrem, sagen wir mal, von der Natur vorgegebenem, in Anführungsstrichen, perfektem Weg, manchmal auf direktem Weg auf der Autobahn der Perfektion die Tür vor der Nase zugeschlagen wird. Das baut da mal jemand ein großes Stoppschild hin. Und das Pferd denkt, ja, schade, weil ich geradeaus kann ich jetzt nicht mehr weiter galoppieren auf meinem perfekten Weg. Dann muss ich wohl jetzt mal irgendwo gucken, wie käme ich denn jetzt hier raus aus dieser Sackgasse. Ich mache mir mal eine neue Tür auf. Könnte jetzt zum Beispiel vergleichsweise sein, naja, wenn ich mit dem Kopf so an der Senkrechten nicht mehr weiterkommen, werde ich mich ein bisschen verwerfen. Bedeutet für mich in meinem Kopf, also nur mein inneres Bild mal hier so darzustellen, das Pferd macht eine Tür auf und sagt, naja, ich kann immer noch weiter geritten werden, ich verwerfe mich jetzt halt, dann geht es wieder weiter vorwärts, geht es weiter auf meinem Weg. Mein Weg findet weiter statt, ich muss nicht stehen bleiben. Ich kann das wegkompensieren, vielleicht nicht mehr so optimal, wie der Reiter sich das vorgestellt hat, ich werde mich ja jetzt verwerfen. Aber Leben geht weiter, atmen tue ich weiter, den Reiter tragen tue ich weiter. Nicht perfekt, aber in einer abgestuften Form davon, denn immerhin können wir noch reiten. Und so passiert das weiter und weiter und dann passieren natürlich Unfälle oder wie gesagt, diese Haltungsdefizite und Co. Der Sattel und was alles noch. Und dann muss das Pferd von diesem Punkt aus immer weitere kleine Nebentüren aufmachen, um immer weiter auf dieser gedachten Autobahn der Perfektion zu funktionieren. Also machen sich immer wieder neue Türen auf. Nur manchmal passiert das, dass sich das Pferd dabei so verheddert, dass es dann im Labyrinth steht oder die Türen bleiben zu. Es sucht neue Wege, findet sie aber nicht. Und das ist der Moment, wo es nicht vorwärts geht, wo keine Bewegung mehr stattfindet, im Inneren und im Äußeren, wo dann ja Krankheit in den Körper kommen kann. Und dann kann eine Kompensation dem Besitzer richtig Steine in den Weg legen. Ich meine, dem Pferd sowieso, schon lange, lange vorher. Dem Besitzer tut es erst weh, wenn er seine Aufgabe auf diesem Pferd nicht mehr erfüllen kann. Seinem Wunsch, eine Adressur zu reiten oder seinem Wunsch, irgendwie Vierspänner zu fahren. Das muss ja nicht immer nur das Reiten sein. Dann wird es ja sehr deutlich. Ich meine, ich habe immer so die Idee, wenn der Reiter nicht mehr reiten kann, dann wird er plötzlich nur noch zum Besitzer. Und wenn das schmerzt viele Menschen und dann fühlt sich das wirklich an wie eine echte Sackgasse, um die man sich mal kümmern muss.
Ja.
Fairerweise müssen wir häufig sagen, wenn das Pferd angefangen hat zu kompensieren, sind ja schon im Vorfeld für das Pferd sehr viele Autobahnen versperrt worden. Abzurufen, was es so als dieses besondere Wesen, als das, was wir hier betrachten, warum wir uns ja auch so viel darum bemühen oder kümmern, weil wir alle so fasziniert sind vom Pferd, dass dem Pferd aber schon ziemlich viele großspurige Autobahnen zugesperrt worden sind auf diesem Weg. Der Besitzer meistens erst achtsam wird, wenn aus dem Labyrinth nichts mehr rausgeht und wir stehen wirklich in einer vollgesperrten Sackgasse. So, das ist meine Idee. Aber ich finde das mit dem Yin und Yang auch eine ganz tolle Betrachtungsweise, die du da angesprochen hast. Auch super Thema. Also, oder eine gute Betrachtung. Ich glaube, wir dürfen es auch sehr vielfältig betrachten.
Ja, unbedingt. Ich würde es gerne auch am Anfang erst einmal wirklich versuchen, positiv zu belegen, weil die meisten Leute sehen Kompensation als Problem. Aber Kompensation ist eigentlich die Lösung.
Ja, richtig. Das ist sehr schön.
Gut und gesagt. Zwar, ja, das Problem ist etwas anderes. Die Kompensation ist die Lösung und ich muss halt schauen, was wird denn kompensiert. Und das ist das Problem. Und wir haben in unseren Seminaren immer eine Folie mit Albert Einstein, der halt gesagt hat, du kannst ein Problem nicht dadurch lösen, durch die Mittel, durch die es entstanden ist. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Ausbildungsweg gehe, wenn ich eine Idee habe, wie Ausbildung stattfinden soll, wenn ich eine Idee habe, wie Haltung stattfinden soll, wenn ich eine Idee habe, wie Fütterung stattfinden soll, dann ist am Schluss nicht das Problem, dass das Pferd kompensiert hat, sondern die Frage ist, was hat es denn kompensiert? Wann hat es das kompensiert? Ne? Und warum hat es das kompensiert? Und das muss ich dann abstellen. Gegebenenfalls kann ich es aber nicht abstellen durch den Weg, den ich gegangen bin. Und das finde ich immer sehr schwierig, wenn ich dann ein Rehabilitationspferd habe und die Leute haben einen großen Werkzeugkasten, aber dieser Werkzeugkasten, den sie halt hingestellt bekommen haben, durch, ich sag mal, die aktuelle Auslegung von Reitidee, Reitweise, Ausbildungsidee. Und diese Werkzeuge wurden falsch benutzt, zum falschen Zeitpunkt benutzt oder in der falschen Dauer benutzt, in der falschen Intensivität benutzt, mit zu viel Stärke benutzt. Dann passiert genau diese Kompensation und dann kann ich nicht dieses Werkzeug mit, in, ich sag mal, den Schraubenschlüssel 13 nehmen und damit versuchen, das Problem zu lösen. Das geht nicht. Ich brauche ein neues Tool, ich brauche ein neues Werkzeug, damit ich da rauskomme. Und wenn ich ein Rehabilitationspferd habe, meinetwegen Sehnenschaden, dann kennen wir alle so den ganz typischen Ablauf. Erst wird Ruhe veranlagt, dann wird gesagt, also hier, wir nehmen Schmerzmittel. Wenn der Schmerz raus ist, dann wird vielleicht halt nochmal untersucht, geröntgt, was auch immer. Und dann darf ich langsam mit dem Aufbautraining anfangen. Und für dieses Aufbautraining wird das Werkzeug genutzt, was aus meiner Sicht ganz oftmals der Grundstein für das Problem war. Und allerliebstes Tool, das Longieren. Und da fängt für mich genau eben die Thematik an, dass es ein Umdenken in der Reitausbildung irgendwann gegeben hat, bei dem Thema Gleichgewicht und Balance. Das Pferd, wenn wir uns das angucken, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Praxis einsteigen und sagen, okay, was sind denn eigentlich die Dinge, die da vielleicht kompensiert werden und was wird kompensiert und warum wird das dann zum Problem? Da muss man sagen, so ein Pferd ist ein ganz effektiver Geradeausläufer. Wenn wir uns ein Pferd von vorne oder von hinten angucken, dann sind die Gliedmaßen relativ in einer Flucht. Und die Gelenkwinkel, die ein Pferd wirklich so ausführen kann, im Karpalgelenk, im Fesselgelenk, das ist nicht für Kurven gedacht, das ist für geradeaus gedacht. Na klar gibt es Biegungen, na klar gibt es Möglichkeiten, auch um die Kurve zu laufen. Aber ein Pferd in freier Natur läuft so 16 Kilometer im Schnitt und zwar im Schritt. Na, manchmal trabt es an und manchmal, ganz, 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 ganz selten, galoppiert es. Es sei denn, halt ein Predator ist dahinter unterwegs. Und wenn es denn trabt oder galoppiert, dann wird es für ein paar Meter auf einer kurvenartigen Strecke laufen und dann wird es einen Handwechsel machen, dann wird es auch wieder durchparieren. Und wir stellen relativ früh die Weichen für ein benutztes, genutztes Pferd in, du hast gerade gesagt, sei es jetzt an der Kutsche oder sei es unter dem Sattel, stellen wir auf Kurve ein. Meistens ist das die Longe. Ein Pferd wird an die Longe genommen und dann wird es longiert. Und dann wird kilometerweise longiert und ein Pferd drehen wir dann von seiner Natur her komplett auf den Kopf. Es wird gehalten in einer Situation, Box, Paddock etc., wo der Bewegungsreiz sehr arm ist. Das heißt also, es läuft keine 16 Kilometer, sondern vielleicht 2. Aber wir lassen es dann an der Longe oder unterm Sattel sehr viel in Kurvensituationen, vor allem sehr lange auf einer Hand, in der ein und derselben Art und Weise, Kilometer machen. Und dann kommen am Schluss ungefähr dieselben 16 Kilometer dabei raus, aber in einer viel kürzeren Distanz. Und diese Belastung für den Körper ist so groß, Und darauf muss ich den Körper erstmal ganz, ganz mittelfristig, langfristig vorbereiten, bevor ich überhaupt in eine Distanz gehen kann. Die, ich sag mal, früheren Reitlerner haben dazu vor allem Seitengänge genutzt, viele Wendungen, viele Drehungen und viele Handwechsel. Und heute haben wir das nicht mehr so. Und da werden sehr viele Kilometer abgerissen auf der Longe. Und so ein Pferd geht in die Kompensation dann.
In sehr hohem Tempo ja noch.
In sehr hohem Tempo.
Oft in sehr hohem Tempo. Das ist ja so, du weißt ja, dass ich aus der Voltigier-Szene komme, wo Longieren nun mal Teil der Lösung und Teil des Problems ist, wenn man das so sagen will. Gleich, so bin ich natürlich jetzt nicht so total unaufgeschlossen dem grundsätzlichen Longieren gegenüber, wenn es denn nicht so produziert wird, wie wir das häufig sehen. Halt daran, entweder dient es ja nur dem Freilaufen, also dem kontrollierten Freilaufen. Früher hatten die Reiter in den Ställen immer die Fluppe in der Hand, heute das Handy. Ja. Und dann kringeln sie drumherum. Und das Grundproblem dabei ist ja eben auch, das finde ich ganz toll von dir auf den Punkt gebracht, stundenlang in der Box stehen, gar keine Bewegungsreize zu haben, dann aber die Kilometer auf der Kreislinie abzureißen und schlimmstenfalls in zu hohem Tempo und dann auch noch mit Folterinstrumenten. Ich wollte eigentlich sagen Hilfszügel, aber wir müssen auch dieses Wort ja mal ganz dringend umdenken, weil sie helfen ja nur, noch schlimmer zu kompensieren, aber sie helfen nie, die Probleme zu beheben. Ja, Hilfszügel.
Absolut.
Hilfszügel sind jetzt sehr menschlich gedacht, weil sie dem Reiter helfen, Abkürzungen zu wählen, die fürs Pferd aber mehr Kompensation, schlimmstenfalls mehr Krankheit bedeuten. Also aus pferdischer Sicht sicherlich überhaupt gar nichts mit Hilfen zu tun haben. Zumindest nicht die üblichen Verdächtigen, die die Reiter so in ihren Schränken hängen haben. Und da ist ja so, also ganz vom Übelsten mal von der Longierbrille und der Longierhilfe mal abgesehen, gibt es ja noch viele andere extrem interessante Folterinstrumente, die man da auf einfache Art und Weise verwenden kann, sind das ja auch Dinge, die kommen nämlich auch nicht in der Natur vor. Und selbst sollte sich ein Pferd mal in Kurven oft in der Natur befinden, dann sicherlich mit dem Kopf erzwungen in irgendeiner Position. Das kommt ja noch erschwerend dazu.
Das kommt erschwerend
dazu. Das war so, wo ich eben sage, naja, wenn jemand so mit seinem Pferd im Gespräch ist und die Schritte bespricht, die das Pferd meinetwegen auch an der langen Leine der Longe zu tun hat und das Pferd hat artgerechte Haltung, sehe ich das Longieren als solches gar nicht zwangsläufig kritisch, wenn es das nicht als bewegungseinzige Möglichkeit und dann auch noch in Zwangsposition erfüllt.
Ich will jetzt gar nicht so die Box unbedingt da in Vordergrund stellen, weil selbst wenn ich jetzt sage, alles klar, ich habe eine Herdenhaltung, ich habe einen großen Offenstall, ich habe vielleicht sogar einen Bewegungsstall, dann kann es ja auch noch eine andere Thematik geben. Wir haben ja da nun mal nicht eine, ich sag mal, rassespezifische Zusammenführung einer großen Herde, die von Natur aus zusammengestellt worden ist, ne? Also sprich Fortpflanzung und so weiter, so wie es halt gedacht ist, sondern da trifft halt das Dartmoor Pony auf das Shire Horse und das Mini Shetty mittendrin und der Hannoveraner und der Liwitzer Schecke oder was auch immer. Das ist ja so, als wenn ich morgen auf einmal aus allen Herren Ländern, und damit will ich jetzt gar nicht in eine Richtung gehen, die da irgendwie politisch gedacht ist, sondern einfach, ich treffe viele Kulturen, treffen in meiner Wohnung aufeinander und wohnen jetzt. Ne? Wir haben jetzt also eine WG-Situation von heute auf morgen und der eine hätte das gerne im Kühlschrank, der nächste hätte das gerne im Kühlschrank und der nächste sagt, das ist ja schön, aber das waren alles meine Sachen, die im Kühlschrank waren. Ne? Und der nächste sagt mir, ist das egal, ob das dein waren, aber jetzt gehören sie mir. Es kann also auch Stress sein, der da entsteht, unabhängig vom Bewegungsangebot. Und wie gerade schon gesagt, also selbst wenn wir ein großes Reizangebot haben für Bewegung, dann wird das nicht so groß sein wie das, was wir unterm Sattel oder vor der Kutsche abverlangen in kürzester Zeit.
Das finde ich eine ganz tolle Perspektive. Denn da bin ich völlig mit dir auf einer Linie, dass wir, und das ist gut, das zu klären, Paddock-Haltung, Laufstall, Aktivstall, Paddock-Trail und Co., das hat alles Pros. Gleichzeitig können wir nicht, nur weil wir ein Pferd in die Paddock-Haltung schmeißen, sagen, so, das ist jetzt seine Familie.
Ja, und das heißt auch noch nicht, dass es gesund ist, weil der Bewegungsanreiz dort vielleicht auch ein ganz anderer ist. Und da gibt es ganz viele Problematiken, die da sein können. Es gibt viele Pferde, nicht alle, aber einige vielleicht auch, wenn man sagen muss, die kommen nicht zum Schlafen. weil die genau. Angst haben, ja. Dass halt eben nicht von außen das Problem kommt, also sprich irgendwie dass es zum Beutetier wird, sondern dass die Herdenhaltung so viel Stress macht, weil es da einfach zu viele Leute gibt, die mich nicht in Ruhe lassen. Hm. Na, und dann kommen sie nicht in eine da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, kommen sie nicht in eine gute Schlafphase. Ja, aber wenn wir vorne nochmal anfangen, also größtes Problem heutzutage sehe ich zum einen in der Zucht, und zwar einmal darin zu sagen, welches Pferd reite ich denn da eigentlich? Und du hast es so schön gesagt, also wenn ich da eine Rasse habe, wozu ist denn diese Rasse mal ehemals gedacht gewesen? Ja. Was ist denn die Idee gewesen der Zucht für dieses Pferd, was ich da jetzt stehen habe? Ist das überhaupt ein Reitpferd? Ist es überhaupt dazu gedacht gewesen, geritten zu werden? Oder war die Traumvorstellung des Gebäudes von diesem Pferd eine kleine Familienkutsche durch die Berge und Täler von Irland zu ziehen? Womit wir dann eben bei dem Tinker wären. Ne? Und Mutter Natur und der Mensch haben dann halt bestimmte Komponenten in dieses Pferd reingegeben, vor allem der Mensch mit sehr, sehr aktiver, vielleicht sogar nahezu aggressiver Selektion, zu sagen, was möchte ich denn wirklich mit diesem Pferd erreichen? Und die wollten damit eine Kutsche ziehen. Ne? Und so haben wir Rassen, Kaltblutrassen, die sehr gut auf einem Acker funktioniert haben, die sehr gut von der Kutsche Brauereiwagen ziehen, Baumstämme ziehen, funktioniert haben. Wir haben wiederum andere kleine Ponys, die sehr gut als, ich sag mal, Packeselersatz durch die Weiten von Island unterwegs waren, auch einen Menschen sehr gut tragen konnten, aber in bestimmten Gangarten unterwegs waren. Wir haben Saumponys, die halt auch dort ihren Weg besser selber suchen, als dass der Mensch entscheidet, wo das Pferd her soll. Und wir haben dann wiederum das andere Ende der Fahnenstange, eine extreme Selektion in die Richtung, ich sag mal, soll nett aussehen, oder? Also der Friese meinetwegen, ne? Der also dann vielleicht halt auch vor einer Kutsche präsentieren sollte, aber vor allem in erster aller Linie schön aussehen soll. Fertig.
Ja, den hat man so umfunktioniert. Ne? Ich weiß nicht, also das ist jetzt ein bisschen, das ist ein bisschen am Thema vorbei, aber irgendwie musste man wahrscheinlich den Friesen umfunktionieren, weil der einfach schon durch die Menschen so viel Torf abgebaut wurde, dass sie den Friesen dazu nicht mehr benötigten, weil wir einfach nicht mehr genug Torf und Moore in Deutschland haben. Der hat ja dann ursprünglich mal als geholfen mit seinem schweren Behang, diese riesen Hufe nicht im Torf und im Moor zu versinken, die schweren Karren herauszuziehen, brauchte dafür auch diesen hohen Halsansatz und diesen starken Unterhals. Das finde ich super spannend. Und dann züchtet man sie auf Schönheitsideale.
Ja,
genau. Will sie dann aber jetzt hübsch reiten?
Ja.
Ja, und da glaube ich tatsächlich, dass darüber ist eigentlich wenig Wissen bekannt, oder? Ich meine, die Pferdebesitzer, denen ist wirklich oft gar nicht klar, wofür ihr Pferd früheren Zeitens mal gut war. Also nicht ihr Pferd speziell, sondern diese Art von Pferd, diese Rasse. Was war die Bestimmung? Wie konnte dieses Pferd in der Geschichte der Menschheit überleben? Was ist also die menschengemachte Evolution des Pferdes? Was war der
Was war deren Nutzung? Job?
Ja, der
was
Job.
War, ne? was war der Job? Wofür fühle ich mich wohl? Ich meine, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, dann präsentiert sich fast jeder Zuchtverband mit denselben Merkmalen. Also fast jede Rasse wird als nervenstark und gut rittig und so weiter Allrounder präsentiert. Da muss man aber ganz klar sagen, das ist ja nicht alles das Gleiche. Das wissen wir eigentlich auch. Und wenn ich mir im wirklichen Wissen, ich sag mal, eigentlich ist es ja oft eher eine Art, ich komme zum Pferd, Zufall. Mhm. Die wenigsten Leute, vor allem am Anfang, gehen ganz bewusst her und sagen, ich möchte genau so ein Pferd haben, weil ich genau das damit machen möchte, sondern sagen, nee, mir gefällt das Pferd, weil es mir optisch gefällt, weil irgendjemand so ein Pferd hatte, weil sie selber vielleicht mal in der Vergangenheit so ein Pferd hatten. Und wir setzen uns heute auf alles drauf und reiten alles. Das ist auf der einen Seite schön, es gibt eine enorme Vielfalt an Rassen und viele hätten nicht überlebt, wenn wir sie nicht reiten würden oder nicht vor die Kutsche setzen würden. Wir müssen uns halt eben Gedanken darüber machen, wie dieses Pferd vielleicht halt mit welchem Bewegungsmuster daherkommt. Und tue ich dem wirklich einen Gefallen, sie in ganz bestimmte Bewegungsabläufe zu zwingen, zu bringen, weil, und das sage ich immer, viele der Reitmethoden, die wir heute anwenden, sind leider Zwangsmethoden, muss man so sagen. Ne, mein beliebtestes Thema ist da das Leichttraben. Es zwingt Pferde in eine Kompensation, nämlich dann, wenn sie eigentlich angaloppieren würden, wenn sie eigentlich gar nicht gut im Takt sind, ne? Also wenn sie mich nicht gut tragen können, ich also nicht aussitzen kann, fange ich an leicht zu traben. Und das heißt, ich zwinge das Pferd dazu, Meter zu machen. Das ist gut für Muskelaufbau, sagen die Leute. Das ist gut dafür, auch Muskeln aufzubauen, die dann das Gewicht des Reiters kompensieren, ne? Also tragen müssen, aber nicht im Sinne von, dass es, ja, ich sag mal, gesund den Reiter trägt, sondern es wird über Geschwindigkeit, über Tempo, über Ausdauertraining Möglichkeiten schaffen, relativ lange durch Kompensation mit dem Reiter Dinge zu tun. Ich kann darüber mit dem Pferd lange Strecken unterwegs sein, ohne dass das Bewegungsmuster wirklich besser wird. Denn die wenigsten Leute sind in der Lage, ein Pferd so leicht zu traben, dass es nach der Phase des Leichttrabens wirklich besser ausgesessen werden kann. Meistens ist es so, dass es trotzdem immer noch nicht ausgesessen werden kann, aber man hat diese, ich sag mal, Ausdauerphase von 10, 20 Minuten des Warmmachens, des Aufwärmens des Pferdes durchgehalten. Ne? Und dann geht man also eine kurze Phase vielleicht des Aussitzens und dann geht man in den Galopp oder so etwas. Also das sind so Reittools auch, wo wir Pferde in Kompensation zwingen, die vielleicht nicht sinnig sind. Der kompliziertere Weg oder der vielleicht auch nicht so spaßige Weg wäre zu sagen, ich muss das Pferd erst in eine Balance bringen, die halt eben nicht so sehr das Reitergewicht kompensieren muss über einen entsprechenden kürzeren Zeitraum. Also ich sage, ja, ich reite nur 5 Minuten und versuche das Pferd in Bewegungen zu bringen, die es auf die Belastung wirklich vorbereitet und hilft dem Körper, diese Belastung auszuhalten. Ich vergleiche das immer gerne halt auch mit dem, ich sag mal, Möbelpacker oder Klavierträger oder so. Wenn der ungesund unterwegs ist, wird er irgendwann einen Rückenschaden nehmen. Wenn er zwischenzeitlich oder gerade wenn er die ersten Symptome merkt, es tut weh, ich habe da Rückenschmerzen, dann geht er ins Fitnessstudio. Dann wird er seinen Körper stärken. Und der kann dann noch ein paar Jahre länger die gleiche Belastung mit dem gleichen schlechten Bewegungs- und Trageidee kann er dann ausführen und trotzdem wird irgendwann der Bandscheibenvorfall sein, der Schiefstand der Wirbelsäule wird da sein. Das ist Kompensation und das machen wir beim Pferd genauso. Wir bauen Muskeln auf, wir überlegen uns, welche Muskeln sollen aufgebaut werden, wir füttern etwas für Muskelaufbau, wir gehen ins Ausdauertraining, wir spulen vor allem Meter ab, aber sehr, sehr wenig wird sich darüber Gedanken gemacht, ob das, was wir da wirklich sehen, ob das wirklich gesund ist.
Ja, das ist super spannend. Ich glaube, da hast du wirklich eine Sache komplett auf den Punkt gebracht. Ein Punkt daraus war schon mal der, das wird dir auch so gehen wie mir, dass auch mich die Leute seit Jahren tatsächlich schräg angucken, wenn ich sage, sie reiten einfach zu lange. Weil einfach eine Einheit, schon alleine die Länge der Einheit, führt zur Kompensation. Das ist einfach zu lange. Du sagtest es gerade, diese typischen 20 Minuten, so habe ich es auch in den Trainerscheinen gelernt. Warm-up.
20 Minuten. Ja, Gelenkflüssigkeit aufwärmen.
Ja, ne? 20 Minuten falsche Bewegungsmuster verfestigen. Autobahnen im Pferdegehirn myelinisieren, also das heißt ausbauen, die Kompensation bedeuten. Also wir bauen die Straßenbahn oder die Autobahn im Pferdebewegungsmusterkonzept schon mal aus, die grundsätzlich Kompensation bedeutet, weil auch der Warm-up hier an falschen Fußabfolgen, in falschen Schritten und du machst noch das Topping obendrauf, dem falsch verstandenen Leichttraben. Das ist noch ein Punkt, auf dem, da komme ich gleich nochmal eben drauf zurück, bezüglich des Leichttrabens. Oder können wir auch direkt jetzt an der Stelle nochmal einhaken. Es ist ja schon eigentlich ein bisschen blöd, das so zu benennen, oder? Leicht traben. Ich meine, ich bin ein ganz schlechter Aussitzer auf dem Pferd und ich bin ja auch mit einer anderen Schule groß geworden.
Ich auch,
und ja. Ich konnte nur ganz wunderbar aussitzen ohne Sattel. Und das konnte ich dann immer gut. Dann war das halt einfach Reiten ohne Sattel, das fiel mir sehr leicht. Mit Sattel bin ich schon an meine deutlichen Grenzen der Bewegungsmöglichkeiten gestoßen. Und zwar egal, bei welcher Rasse, auf welchem Pferd ich saß. Mein einziges Pferd, das ich gut sitzen könnte, war halt sehr weich gefesselt. Und das war der Trick, dass es weich gefesselt
das
war.
Das ist aktuell der Trick tatsächlich in der Zucht.
Oh, das ist der Trick. Bei mir war es damals Zufall, aber das war der Trick.
Ja, das ist der Trick, dass die Pferde tatsächlich immer weich gefesselter werden, weil sie halt Bewegungsmuster zeigen, die für den Rest des Körpers ungesund sind. Und da wird dann eben Federung kompensiert. Einmal durch den Faktor Zucht. Und zum anderen eben, wenn wir jetzt ans Leichttraben denken, für wen ist das denn leicht? Ja, für den Reiter ist das leicht. Es wurde dazu mehr oder weniger erfunden, dass ich lange Strecken unterwegs sein kann. Obwohl das Pferd vielleicht halt eben gerade nicht mehr im gesunden Bewegungsmuster unterwegs ist, weil ich mir vielleicht auch nicht, ich sag mal, wirklich den Wolf reiten möchte, weil mittlerweile vielleicht meine Oberschenkel aufgescheuert sind, und so weiter und so fort. Also für einen Meldereiter, der unterwegs ist. Auch selbst ein Cowboy, der dann halt sagt, okay, in manchen Gegenden wird es sehr holprig, stolprig und da reite ich dann mal kurz leicht, trab leicht, gehe in den leichten Sitz oder was auch immer. Und natürlich ermögliche ich dadurch dem Pferd, eine gewisse Unwucht des Reiters vielleicht halt nicht auch noch mit nehmen zu müssen. In der Bahn ist das allerdings etwas anderes, weil wir erzeugen durch dieses einerseits aktive Aufstehen, Sitzen, selbst wenn ich es sehr passiv mache und mich werfen lasse, erzeugen wir ein Ungleichgewicht in das Bewegungsmuster des Pferdes. Das kann man also in Studien, hat man das nachgewiesen, dass wir dort ein Ungleichgewicht reinbringen. Und dann kommen wir zurück zu der Kreisbahn, auf der wir uns ja so gerne bewegen. Dann ist es so, dass dort eine minimale Taktverschiebung nachmessbar ist. Die ist so interessant, dass bei Pferden, die nicht taktrein laufen, auf der entsprechenden Hand, wenn ich dann auf dem richtigen Fuß leicht trabe, diese Taktverschiebung, die ich aktiv in das Pferd reinbringe, eine Kompensation der eigentlichen Taktverschiebung im Pferd mit sich bringt und das Pferd takt reinläuft. Das heißt, ich kann die Lahmheit quasi kompensieren. Und das führt dazu, dass viele Menschen, die halt sich damit gar nicht befassen, ein nicht ganz taktreines Pferd, was sie nicht aussetzen können, im Leichttraben in einen Takt bringen, wo es sich besser anfühlt.
Taktreines, allerdings nur eine astreine Kompensation.
Nur eine astreine Kompensation. Und das Problem ist, dass das dann halt eben nicht nachhaltig ist. Das heißt also nicht, das Pferd wird dann durch dieses Training, was ich dann angedeihen lasse auf dieser Hand, dann auch geradeaus takt reinlaufen oder auf der anderen Hand halt besser unterwegs sein, sondern es ist ausschließlich dazu da, diese Taktunreinheit für den Reiter besser so zu ermöglichen, weiterzukommen. Ne? Also das ermöglicht tatsächlich überhaupt nichts. Man hat außerdem noch nachgewiesen mittlerweile, dass die Belastung, die der Reiter auf den Sattel gibt, wenn er sehr, sehr gut leicht traben kann, keine andere Gewichtseinwirkung auf den Pferderücken einbringt, als wenn er aussitzen würde. Also da gibt es fast keinen Unterschied. Wenn er allerdings nicht so gut aussitzen kann, dann gibt es Belastungsspitzen. Ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn man auf einer Waage steht und die zeigt jetzt meinetwegen, ich stehe da drauf und zeigt irgendwie 80 Kilo an und ich hüpfe hoch. Dann ist für einen kurzen Moment 0 und dann geht es aber nicht auf 80, sondern es geht dann auf einmal auf 100 hoch oder auf 120 hoch, je nachdem, wie hoch ich gesprungen bin. Und so ist es dann mit den Steigbügeln und dem Druck auf dem Widerriss. Jetzt sind viele Sättel leider auch noch so konzipiert, dass die Sattelaufhängung vorne direkt an der Stelle ist, wo auch das Kopfeisen ist und es drückt dann immens auf den Widerriss. Wir haben eine ganz andere Druckverteilung als bei älteren Sätteln, wo die Gurtstrupfe etwas weiter hinten angebracht ist, wo eine ganz andere Druckverteilung ist. Und somit wird das Leichttraben eher zu einem Tool, was zum einen das Pferd zur Kompensation bringt oder die eigene Lösung halt nicht stattfinden kann, denn normalerweise ein Pferd, dem es zu anstrengend im Trab wird, würde einen Gang höher schalten, es würde angaloppieren. Und wer jetzt zum Beispiel Arbeitsreitweisen kennt, meinetwegen also jemand, der Rinder hüten muss, Schafe hüten muss, ja, was machen die? Die gehen im Schritt und die gehen in den Galopp. Traben tun die so gut wie gar nicht. Ja, also von daher gibt es dieses Problem nicht. Und wenn sie dann mal für kurze Strecken leicht traben, ist das nicht das Problem. Aber wir haben das in der Dressuridee, in der Bahn, haben wir das so etabliert, dass wir das über 10, 20 Minuten im Trab machen und ein Pferd in der Natur trabt so gut wie gar nicht.
Und das ist interessant, ne? Das ist tatsächlich wieder einer dieser, korrigiere mich, wenn ich da richtig, du bist da mehr in der Historie, mehr im Thema, aber das ist einer so der Gedanken, den ich mir mal gemacht habe, nachdem ich so eine Geschichtsleistungskursarbeit geschrieben habe über die Bedeutung des Pferdes in der Geschichte des Militärs. Und wenn wir uns da überlegen, wie viele Pferde Menschen schon über Kontinente bewegt haben, macht da sicherlich aus einer ganz anderen demografischen, weltpolitischen, geschichtlichen, überlebenstaktischen Geschichte das Leichttraben einen ganz anderen Sinn als in der 2040-Bahn. Und genau. Dieses Wissen ist aber nicht vermittelt worden. Es hat wie so ein Wissenscut nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, Abschaffung von Kavallerie und Co. So ein paar Reitmeister sind ja noch in der 2040-Halle verortet gewesen. Ich habe selber noch bei einem so einen kennengelernt und die ersten Voltigierstunden bei so einem alten Kavalleristen gehabt, der alten militärischen Reitschule. Und naja, dann ist das Leichtraben irgendwie einfach in diese Wende gewandert, oder? Und man hat dann das als...
Es war ein sehr wichtiges Tool, weil wenn wir uns halt eben anschauen, du hast ja gerade gesagt, Kavallerieverband, der war vor allem halt eben eine Truppenbewegung im Ersten, Zweiten Weltkrieg. Das heißt also, Reiter mussten von A nach B, um dort vor Ort dann in anderer Art und Weise, nicht im Sattel zu kämpfen, sondern halt dort an der Kanone zu stehen oder was auch immer. Oder sie waren halt irgendwie reiner Aufklärungstrupp, der irgendwo hinging. Aber sie haben dann die eigentliche kriegerische Tätigkeit, wenn man so will, nicht vor Ort im Sattel mehr absolviert, sondern es ging darum, von A nach B zu kommen.
Ja, genau. Ne? Transport.
Und für diese Pferde und die Idee der Reiterei war es wichtig, die lange Strecke zu absolvieren. Also mussten sie vor allem Bewegungsmuskulatur stärken, in Bewegung kommen und Bewegung beibehalten. Und deshalb wollte man auch Lauffreude von Anfang an beibehalten und hat dann dieses Tool des Leichttrabens damit reingenommen, hat aber auch etwas anderes gehabt beim Militär, muss man ganz klar sagen. Es gab ganz klare Regeln, wer hat auf welches Pferd zu sitzen. Und das heißt also, ein junges Pferd kam nicht zu einem Rekruten, wie wir das ja heute leider haben, sondern ein junges Pferd wurde ausschließlich vom professionellen, lang erfahrenen Ausbilder angeritten, über 1, 2, 3 Jahre ausgebildet, wurde dann zu weit ausgebildeten Soldaten in andere Bataillone gegeben oder andere Lehrgruppen gegeben. Das heißt, erfahrene Reiter haben das Pferd dann genutzt und muskulär weiter aufgebaut, sicherlich auch weiter dann halt eben in den Bataillonen geritten. Und dann erst weit ausgebildet oder Pferde mit viel Erfahrung hat man dann den Rekruten gegeben. Und da steht ganz klar auch in der Heeresdienstvorschrift, dass nur unter einem durchlässigen losgelassenen Pferd, was in Selbsthaltung geht. Nur davon kann ein Rekrut wirklich partizipieren, kann dort etwas lernen und alles andere würde die Pferde schädigen und den Kavallerieverband auch schwächen, weil die ja die Pferde in Anführungsstrichen kaputt reiten würden.
Richtig.
Heute machen wir das anders, heute reiten wir um des Reitens willen. Und auch wenn vielleicht die Ausbildungsmethode geschrieben gar nicht so verkehrt ist, dann setzen wir sie halt eben falsch um. Vor allem, wie du gerade schon sagst, mit Leistungsspitzen und Dauer, die halt viel zu lang sind. Ja, und du hast gerade schon gesagt, also neurologisch, wenn wir da dran gehen, wie lernt denn so ein Pferd, wie lernt ein Mensch? Und wie bilden sich eigentlich Synapsen, wie bilden sich Bewegungsmuster? Da muss man ganz klar sagen, dass sie sich meist nicht über viele Wiederholungen über Dauer bilden und gut bilden, sondern sie bilden sich vor allem dadurch, dass ich Bewegungsideen irgendwo reingebe, diese Bewegungsidee den Körper erst einmal verstehen lasse und dann eine Pause mache und sage, okay, verarbeite das jetzt. Das heißt also, ich breche quasi relativ früh eine neue Bewegungsidee ab, wenn ich einen Ansatz für Verstehen im Körper oder im Geist habe, breche das ab und lasse es dann auch noch verarbeiten über Nacht oder sogar über Tage hinweg und dann arbeite ich an dieser Geschichte weiter. So werden wir aber in der Schule nicht groß. Und schade. Auch in den Reithallen werden die Leute so halt nicht dazu gebracht, wie sie Pferde nutzen, benutzen sollen oder auch ausbilden sollen. Das heißt also, von Anfang an werden sehr lange Einheiten genutzt und das Pferd kann eigentlich gar nichts lernen, außer Muskulatur aufbauen oder dienen. Das heißt also, ich ergebe mich meinem Schicksal und laufe jetzt. Mhm. Du hast gerade den Ausbinder genannt. Ich gebe eine Form für das Pferd vor, die es alleine nicht einnehmen möchte, wo es auch nicht versteht, dass es vielleicht sogar gut wäre, diese Kopf-Hals-Position einzunehmen oder entsprechend den Kopf tiefer zu nehmen oder höher zu nehmen oder was auch immer. Und dann zu sagen, das ist die Position, in der ich als Pferd auch verstanden habe, hey, das fühlt sich aber gut an oder das soll ich machen, dann werde ich das tun, vielleicht auch nur, weil ich gefallen möchte. Da gibt es eine Belohnung für oder so etwas. Ne?
Also auch dieses positive Lernen ist so wichtig.
Positives
für,
Lernen.
Für die Synapse, dass sich ein Pferd, ich meine, das tut es nicht bewusst, aber dass sich das Gehirn auch traut, diese Plastizität zu nutzen und neue Synapsen für neue, in Anführungsstrichen, gesunde oder besser kompensierte Bewegungsmuster zu lernen. Und ich glaube eben auch, das ist eben auch ja das Problem dieser Langreiterei, dieses lange so lange leicht traben, lange überhaupt auf dem Pferd sitzen, lange reiten, lange Ausbinder dran haben. In diesen Kompensationsmustern, die das Pferd dann einnimmt, Verspannung bestimmter Muskelgruppen, Rücken vielleicht wegdrücken, Kopf schief halten und Co. Es gibt ja so unterschiedliche Bewegungskompensationen, da können wir später oder in der nächsten Episode nochmal drauf eingehen. Da denke ich eben, das, was dann mit jedem Schritt, die über die fähige Zeit des Pferdes hinausgeht, wird aber die bestandene Autobahn im Gehirn, das Nervennetz, was schon bekannt ist für, okay, kompensiere jetzt den leicht trabenden in deinen rückenden, plumpsenden Reiter nach 20 Minuten weg. Das machst du über die und die Muskelgruppen. Die wird ja immer und immer wieder benutzt, kontinuierlich, weil keine Pause existiert, keine Belohnung existiert, kein Durchatmen, dann kommen wir jetzt zur Atmung und Co. Aber diese Autobahn, weil die Trabmuskeln fürs Leichttraben die nächsten 20 Minuten müssen ja funktionieren, die wird benutzt. Und das, was viel befahren wird, wird vom Körper mit Aufbausubstanzen versorgt. Auch der Nerv und seine Umgebung, also auch diese den Nervenschutz quasi, das, was das Isolierkabel drumherum bedeutet, um diesen Nerven, der wird kontinuierlich ausgebaut. Diese kleinen, verkümmerten Nerven, um die sich dann die Straßenbaumeisterei gar nicht kümmert im Gehirn, also die Putz- und Aufbauzellen, die diese Nerven benutzen, die werden aber gar nicht versorgt. Da fährt erst gar kein Kipper hin mit irgendeiner versorgenden Masse, weil dem ja im Training gar keine Chance gegeben wird, der Freude, dem Durchatmen, der Erleichterung oder dem, oh, ich kann auch seitwärts gehen, ach, ich könnte meinen Kopf auch wieder gerade tragen, oh, ich könnte die Unterhaltsmuskeln locker lassen, aber dafür gibt es keinen Raum, weil immer nur dieser eine Autobahn.
Oder es fühlt sich sogar besser an.
Ja, geht, und die können gar nicht erschlossen werden, sie werden einfach nicht belohnt, diese Nerven, die es zwar gibt, werden nicht belohnt, sie werden nicht bebaut, nicht geschützt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch einer dieser Punkte, den die Reiter verstehen müssen, dass dieses System im Gehirn so sehr viel mächtiger ist als dieses Gerede von, wir müssen aber Ausdauer und Kraftaufbau machen.
Mhm, ja.
Ja, klar, aber bitte den richtigen.
Ja, oder halt als zweiten oder zweite oder dritte Idee beziehungsweise Punkt, den ich dann angehen muss. Klar braucht ein Pferd Muskulatur, um geritten zu werden oder gefahren zu werden. Es braucht andere Muskulatur oder nicht andere, weil wir bauen ja nicht neue Muskeln, sondern wir bauen ja nur Muskulatur auf, die schon vorhanden ist, aber vielleicht auch anders genutzt wird, die stärker werden muss. Ne? Klar, Wir reden auch viel immer über die thorakale Muskelschlinge, also sprich den ganzen, diese Rumpftragemuskulatur, Rumpfheber, über das da gesprochen wird. Dann wird ja auch immer das Wörtchen Trageerschöpfung reingeschmissen, wenn diese Muskulatur nicht gut funktioniert. Die Frage ist, funktioniert sie eigentlich gerade überhaupt gar nicht gut? Oder ist es vielleicht sogar so, dass da Muskulatur aufgebaut worden ist in einem Übermaß, die aber festhält? Ja, Brustmuskulatur zum Beispiel. Ja, wenn ich also ein Pferd habe, was Symptomatiken in Richtung Trageermüdung, Trageerschöpfung habe, dann haben wir oftmals eine Problematik, dass da sogar Muskulatur in einem Übermaß da ist, zum Beispiel eben Brustmuskulatur. Wenn die aber festhält in der thorakalen Muskelschlinge, und wenn man sie dazu zählt, dann ist es so, dass das zu einem Schiefstand der vorderen Extremitäten führen kann. Das heißt also, die Muskulatur hält die Schultern fest, den Oberarm fest, Buggelenk fest, zieht den nach innen und wir haben dann auf einmal nach innen zeigende Zehen beziehungsweise eben Hufe, ne? Oder haben Bewegungsmuster, wo die Pferde halt eben vorne anfangen zu bügeln oder so etwas. Das kann aus einem Ungleichgewicht kommen und da muss man sehen, wo fängt das eigentlich an? Was können Komponenten sein in der Ausbildung des Pferdes, die dazu führt? Also Punkt 1 ist auf jeden Fall schon mal, wir nehmen ein Pferd, was für geradeaus konzipiert ist, nehmen wir auf die Kurve. Das zweite Problem, was wir machen, ist, wir geben ein Tempo vor, was über dem Wohlfühltempo oder Grundtempo, das das Pferd erstmal grundsätzlich selber im Schritt oder Trab oder Galopp zeigen würde. Unsere Sehgewohnheiten machen wir daran fest, dass es oftmals viel, viel schneller sein soll, als das der Pferdekörper machen sollte, machen möchte. Und dann hätten wir gerne so etwas, zum Beispiel das Übertreten der hinteren Hufe in oder über die Hufspur der Vorderhufe. Das führt dazu, dass das Vorderbein meistens zu lange am Boden gelassen wird und das Hinterbein viel zu weit nach vorne gestreckt wird. Dabei passiert Folgendes. Erstens, das Pferd ist sowieso schon vorhandlastig, die Vorhandlastigkeit wird größer und wir nehmen die Effizienz der Vorhand, weil 60% der Vorwärtsbewegung wird durch die Vorhand umgesetzt, nicht durch die Hinterhand. Hinten wird zwar gekurbelt und geschoben, aber vorne muss das ganze Gebilde weitergeführt werden und der wirkliche Bewegungsumsatz, der Vortrieb des Pferdes wird eigentlich über die Vorhand erzeugt. Je tiefer ein Pferd dann aber vorne auf die Vorhand kommt, beziehungsweise den Kopf auch runternimmt oder halt durch Reitergewicht vorne noch mehr belastet wird, umso weniger Effizienz haben wir da und umso länger muss das Bein am Boden bleiben. Jetzt kommt aber von hinten durch dieses Tempo, kommt das Hinterbein. Also muss das Pferd das kompensieren. Das schlecht, ich sag mal, das nicht so gute Bewegungsmuster oder das weniger intelligente Pferd, das tritt sich hinten in den Ballen oder das Hufeisen ab. Das
oder auch manche
intelligentere, Typen, ne? Das intelligentere Pferd wird nun hergehen und wird sagen, nee, Moment, das tut ja weh, also trete ich daneben. Also haben wir hinten einen breiteren Radstand auf einmal in der Bewegung und haben das Problem, dass wir bei dieser Belastungsdauer dann irgendwann hinten die drehenden Sprunggelenke haben.
Das ist der Punkt, der da, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, weil vielleicht hören ja auch ein paar Leute zu, die sich noch nicht auf dieser Denkweise und dem Weg befinden. Das ist ein echtes Problem. Denn wenn die so breit treten hinten, belasten wir plötzlich ganz andere Muskelgruppen, die prinzipiell für die Stabilisation nötig sind, für Hüfte, Becken und Co., aber nicht für die Fortbewegung in diesem Maße oder nur in Funktion mit anderen Muskelgruppen. Und das kann man mal machen, wie im Fitnessstudio, für ein paar Minuten kann man mal die Leute ihre Beine zur Seite abspreizen lassen, hoch und runter, das kennt man so aus diesen Kursen mit guter Musik und guter Laune, Bauch, Oberschenkel, Po, die meisten Damen werden es wissen und irgendwann fällt einem die Po-Backe ab, das kann man aber nicht 20, 30, 40, 50, 60 Minuten machen und am Ende noch verlangen, dass die Lektion nach 50 Minuten totaler Muskelübersäuerung besser funktioniert als vorher. Es schrottet konsequent. Davon habe ich viele Pferde in den Händen gehabt, tatsächlich nicht nur die Po-Muskeln und die Hüftgelenke. Und du hast recht, das ist das Resultat.
Ja,
die bestmögliche Kompensation, die drehenden Sprunggelenke zum Beispiel.
Jetzt ist es dann auch noch so, dass das Bewegungsmuster des, ich sag mal, in der Natur lebenden, freilaufenden Pferdes darauf ausgelegt ist, dass das meiste über Katapulteffekt an Laufeffizienz zustande kommt. Das heißt also, das, was man so Federmechanik nennt, also vor allem in den unteren Bereichen federt das Pferd sehr gut von Natur aus und eben 60% des Vortriebs wird über die Vorhand gewährleistet. Das heißt also, ein Pferd kommt in einem guten Bewegungsmuster an einer Stelle vor der Brustwirbelsäule mit dem Huf auf, hat ein gutes Aufkommen des Hufes, hat dann eine Standbeinphase. Bis zu dieser Standbeinphase wird quasi in den Sehnenbändern wird Energie aufgeladen. Und die wird dann in der weiteren Phase im Zurückführen des Beins, kurz vor eben Abfußen, wird sie dann freigesetzt und der Vorderkörper wird quasi nach oben katapultiert. Da oben in der gesamten thorakalen Muskelschlinge haben wir auch einen Federmechanismus, der auf der einen Seite federt, das heißt also, dass die nächste Erschütterung vom Aufkommen nicht bis ins Kleinhirn durchgeführt wird, sondern sowohl das Gehirn als auch die Organe schützt vor der Erschütterung. Zum anderen kann aber diese dann auch wieder nivellierend stützen. Sie hat eine Stützfunktion. Das heißt also, der 500 Kilo Brustkorb mit all seinen Organen da drin, je nach Pferd natürlich, muss ja auch aufgefangen werden wieder. Das heißt also, da habe ich auch eine Stützfunktion und diese Bewegung wird kompensiert. Aber das ist alles sehr, kann man sagen, federleicht. Das ist wie so ein Perpetuum mobile, das läuft und läuft und läuft und läuft und zwar sehr energiesparend, beziehungsweise es wird wenig Muskelkraft genutzt dafür, weil wo hat ein Pferd Muskeln am vorderen Bereich? Nicht unten. Das heißt also, im Fesselbereich haben wir keine Muskulatur, da haben wir vornehmlich Sehnen. Wenn wir weiter hochgehen, über dem Karpalgelenk, da kommt so ein bisschen Muskulatur, aber relativ wenig. Das ist keine Muskulatur, die dafür ausgelegt ist, 600 Kilo Oberkörper zu halten. Ja, das heißt, und wir wissen auch, passive Stehvorrichtung, wenn ich ein Pferd sediere, es bleibt stehen. Es fällt nicht um. Ne? Während eine Katze, ein Hund etc. Hingelegt wird, kann ein Pferd dann eben auch bei Sedierung stehen bleiben, passive Stehvorrichtung. Es funktioniert alles wunderbar. Diese Effizienz des Pferdes, des Bewegungsmusters, nehme ich allerdings mit vielen Reitideen und natürlich auch dadurch, dass ich ein Reitergewicht oben drauf setze. Das heißt, die Vorhandlastigkeit des Pferdes wird durch Reitergewicht erhöht. Die Geschmeidigkeit und Federmöglichkeit der thorakalen Muskelschlinge wird genommen und die muss ich eigentlich zurückgeben. Wenn ich aber jetzt auch nur das Pferd über Tempo leicht trabend mit dem Kopf in die Tiefe bringe, dann ist das vielleicht eine Lektion, wie im Fitnessstudio, wo ich sagen kann, hey, in der Theorie kann ich sogar dadurch Muskeln aufbauen, weil ich dich ganz kurz in die Tiefe bringe, Kniebeuge, und hole dich danach wieder nach oben. Die Wiederholung des in die Tiefe und nach oben, nur dieser Wechseleffekt, der ist der Trainingseffekt, der etwas für die Muskulatur tun kann. Nicht aber, wenn ich den länger da behalte. Und dann fangen Muskeln an zu kompensieren, die eigentlich, ich sag mal, eher nivellierende Muskeln sind. Und da ist dann halt ganz schnell eine Überbeanspruchung. Und jetzt wird so eine Schulter dann relativ schnell fest. Wenn die Schulter fest wird, wird das Bein noch länger unterm Boden gelassen. Das Reitergewicht im Trab und im Galopp verdoppelt quasi sich als Belastung auf den Pferdekörper und zwingt das Pferd noch länger, das Bein am Boden zu lassen. Wird das Bein relativ lange unter dem Körper gelassen, dann wird dadurch zum Beispiel eben ein wichtiger Muskel, der lange Rückenmuskel und der breite Rückenmuskel, entsprechend überbeansprucht. Das führt dazu, dass im Lendenwirbelbereich fasziale Strukturen und Muskulatur sich verfestigen und dazu führen, dass zum Beispiel das Lumbosakralgelenk eher geöffnet, denn geschlossen wird in der Bewegung, überbeansprucht wird und irgendwann sogar chronisch geöffnet bleibt. Und wir haben einen Senkrücken, der da mehr oder weniger seinen Ursprung findet. Das führt zu vermehrter Schubkraft oder halt schlechter Versammlungsfähigkeit. Und je schneller ein Bewegungsmuster, vor allem im Trab, wird, muss dann halt das Kniegelenk das Ganze auffangen. Das heißt also, Pferde kommen bei diesem weiten Vorgreifen des Hinterbeins direkt mit dem Kniegelenk Moment, mit dem verschränkten Kniegelenk, also die Kniescheibe rollt nach oben und verfestigt das Kniegelenk, stabilisiert das. Also das ist genau die passive Stehvorrichtung. Und das Sprunggelenk gleichzeitig, eben diese Spannsegenkonstruktion der Hinterbeine, führt dazu, dass dort keine Federung stattfindet. Das Pferd wird katapultiert über dann nur noch das Fesselgelenk, nur noch das kann eigentlich dann unten kompensieren, die Federung, die oben nicht stattfindet. Das ist äußerst schlecht für die Pferde. Mittlerweile werden viele Pferde tatsächlich so gezüchtet, dass die diese Bewegung kaum noch im Grundbewegungsmuster drin haben. Oder halt über diese Longen-Idee und Leichttraben-Idee über Tempo relativ schnell in genau diese Gedankenautobahnen, die du genannt hast, oder neurologischen Autobahnen gebracht, dass das Bewegungsmuster des Pferdes auf einen Automatismus in diese Richtung hin verdrahtet wird. Und das ist dann das Bewegungsmuster, was das Pferd dann nicht von Natur aus, sondern vom Menschen produziert, zeigt und da auch nicht mehr rauskommt. Das heißt also, diese Effizienz der Bewegung, die eigentlich für ein natürliches Pferd angedacht ist, die ist futsch.
Genau, die ist einfach abgestellt.
Die ist abgestellt, die ist gelöscht.
Und wir haben ja noch ein paar Faktoren, das ist jetzt gerade ganz wunderbar dargestellt. Ein paar Faktoren, die genau dieses so ein bisschen hinten raustrabende, gehende, galoppierende Pferd, wo wir uns bildlich vorstellen können, mit nach vorne gekipptem Becken, wo man hinten dann noch das Schützenfest B abstellen könnte, kurz vor der Schweifwölbe, das dann ja auch noch on top nicht nur durch die Art und Weise diese Art und Weise des Trainings, dieses schneller, vorwärts, Kopf tief, zwischen die Beine und das alles viel zu lang. Dann kommt ja noch der Reiter. Mhm. Seine mögliche, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, ich hoffe, ich bin genug diplomatisch, mögliche gleiche, auch eben vorhandene Schiefe und seine mögliche teilberufsbedingte Unsportlichkeit, orthetisch versorgt in einem Sattel, dessen Schwerpunkt viel zu weit hinten liegt. Mhm. Und das Ganze dann ausreizt oder das Ganze im Prinzip ja potenziert in ein für das Pferd kaum erträgliches Maß. Das ist dann wiederum durch diese vordere Muskelschlinge, aber eben auch durch Po, Becken, Bauchmuskeln schwerst kompensieren muss, weil sich damit dann mit diesen Sätteln, da gab es ja eine ganze Reihe sehr, sehr viele von, die dem Reiter das Gefühl suggeriert haben, sein Pferd tritt besser unter den Schwerpunkt. Das war so das Wunschdenken von allen, die an diesem Prozess beteiligt waren. Ich habe das über viele Jahre verfolgt. Die Reiter mehr nach hinten zu setzen, dichter an den Motor der Bewegung, die Hinterhand.
Im Extrem macht das der Islandsattel.
Ja, na klar.
So weit hinten in die Lendenwirbelsäule reicht, dass das Pferd quasi halt eben keine andere Chance hatte, als vorne entsprechend die exaltierte Bewegung zu zeigen.
Kopf hoch, produziert das ja auch. Und Kopf hoch bedeutet auch, besser töten zu können. Mhm. Oder ne, wie die Traber den Check-up machen, hier setzt dann keiner drauf, aber die Traber den Check-up machen, damit das Pferd den Kopf hoch hat, nicht so weit hinten austreten kann und auch idealerweise nicht angaloppiert, was vielleicht die Disqualifikation bedeutet. Und jetzt versuchen wir allerdings, und das ist fast noch absurder, weil die natürliche Bewegung, wenn ein Mensch dem Pferd so weit hinten im Kreuz sitzt, bringt es das Pferd ja extrem in die Dysbalance und zu glauben, wir setzen uns weiter nach hinten, um nicht so auf dem Schwerpunkt des Pferdes oder auf der Vorhand zu liegen, ist allerdings deutlich ungünstig, denn wir sitzen ja ganz weit weg in der Mitte der Balancestange. Und die natürliche Bewegung, wenn wir da mit dem Pferd den Rücken wegdrücken, würde ja bedeuten, den Kopf weiterlaufend eher hochzunehmen. Jetzt haben wir aber wieder diese Folter- und Hilfsmittel, also Hilfsmittel in Anführungsstrichen, wie schon erwähnt, die den Pferdekopf runterzwingen. Das ist sowas Unphysiologisches in der Wirbelsäulenbewegung, ist im Prinzip wie das Kinn auf die Brust zu machen, aber hinten versuchen, Flickflack zu springen. Da beißt sich die Katze nämlich nicht in den Schwanz. Ja. Das Ding wird nie rund werden, aber es muss kompensiert werden.
Ja, aber unphysiologisch ist etwas, was wir vorne halt eben sowieso schon mal machen, denn all das, was wir so mit Zügelhilfen machen, selbst wenn wir jetzt mal nicht über die Mata-Instrumente, Hilfszügel reden, sondern einfach das, was der typische Reiter heutzutage beigebracht bekommt, wie er Zügel zu halten hat, wie er seine eigenen Arme und Hände zu halten hat, in welcher Flucht und so weiter und so fort, in welcher Position Kopf-Hals vom Pferd unterwegs sein soll, dann müssen wir sagen, die Sehgewohnheiten des typischen Sportreiters sind der Physiologie des Pferdes komplett entgegenwirkend. Ja, weil ja, erstens muss man schon mal sagen, die Halswirbelsäule des Pferdes ist ja eine Balancestange. Die ist nicht umsonst so lang. Ne, und hilft dem Pferd, sich auszugleichen. Auszugleichen heißt aber, dass die Halswirbelsäule vielleicht in einer Bewegung in eine Richtung geht, die wir als Mensch erstmal so nicht haben wollen. Ne, es kann sein, sie geht nach oben, es kann sein, sie geht nach unten, es kann sein, sie geht nach rechts, nach links. Ein Pferd verwirft sich eventuell. Und all diese Bewegungen, die lassen wir nicht zu. Deshalb gehen wir relativ früh schon her, das Pferd über Zügelhilfen, in Anführungsstrichen, in eine Form zu geben und dort festzuhalten, weil der Zügel darf ja nicht durchhängen. Dann gibt es so Punktabzug, beziehungsweise stört die Sehgewohnheit. Das heißt, ich habe leider, selbst ungewollt, und selbst dann, wenn ich mich als feiner Reiter bezeichnen würde, oftmals ein Dauerdruck auf das Maul und damit Kiefergelenk und damit auch von vorne in die Brustwirbelsäule von mindestens 5 Kilo pro Seite. Das heißt also 10 Kilo, die vorne auf das Maul einwirken. Und diese Energieeingabe von vorne ist in der Physiologie des Pferdes, der Halswirbelsäule, des Kiefergelenks etc. gar nicht existent. Ein Pferd müsste gegen eine Wand rennen, damit von vorne Energie da reingegeben wird. Und diese rückwirkende Energie, die ich da reingebe, die führt dazu, dass diese Energie über die Halswirbelsäule, über jedes einzelne Gelenk weitergegeben wird, bis runter, Übergang, Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, in diese wiederkommende thorakale Muskelschlinge, die dann sagt, okay, ich muss gegen diese Energie angehen. Das heißt also zum einen, Muskulatur im Kiefer wird sich dagegen wehren, kompensieren, Muskulatur im Genickbereich wird dagegen sich wehren, Muskulatur im unteren Halsbereich bzw. Brustbereich bzw. Schulterbereich wird versuchen, gegen diese Energieeingabe von vorne gegenzuhalten. Das ist so, als wenn ich mich gegen eine Wand lehne, da muss ich auch Muskulatur nutzen. Und das ist keine Muskulatur, die federt, sondern es ist eine Muskulatur, die permanent gegenarbeitet, gegenhält.
Um zu schützen.
Selbst wenn es nur subtil ist, heißt das, da wird Muskulatur ausgenutzt, benutzt und hält fest. Je länger das ein Pferd machen muss, umso mehr verfestigt quasi diese Muskulatur und auch die Gedankenautobahn, die neurologischen Verbindungen des Körpers. Vor allem, also Stichwort ja auch Faszien, der ganze Körper hängt zusammen und da sind halt nun mal auch 90% der freien Nervenendigungen in den Faszien. Das heißt, Bewegungsintelligenz, Haltungsintelligenz wird gespeichert und wenn eine Belastungsspitze so groß ist, also sprich Trainingsreiz so groß ist, dass er dem normalen Bewegungsanreiz des Pferdes übersteigt. Das ist bei Menschen auch so, da reichen 7 Minuten HIIT-Training am Tag reichen aus, dass diese Belastungsspitze so groß ist, dass der Körper umgeformt wird. Heißt das auch an dieser Stelle, der Körper formt sich um und die Schulterbeweglichkeit zum Beispiel wird eingeschränkt. Eine Serratusmuskulatur wird eher festhalten, gegenhalten als Federung ermöglichen, also stabilisieren, loslassen, anheben, stabilisieren, loslassen, anheben, sondern sie wird ausschließlich gegenhalten. Und ein Pferd wird dadurch immer mehr im Brustkorb eingeschränkt und, wenn das der Fall ist, wird zum Beispiel eben auch das unter den Körper führende, länger am Boden bleibende Vorderbein sich immer mehr manifestieren und Pferde laufen immer mehr auf der Vorhand. Und so merkt man so nach und nach, okay, das ist so ein Teufelskreis, aus dem komme ich nicht raus. Ich kann also dann, wenn das Pferd da vorne nicht mehr federt, wird es auch unbequemer zu sitzen sein. Was mache ich, wenn ich nicht sitzen kann? Ich fange an, leicht zu traben. Was sagt mir aber dann derjenige, der das Steinbrecht-Buch falsch verstanden hat? Du sollst mehr vorwärts reiten. Was sagt er? Du sollst schneller werden. Also fangen die Leute an, noch schneller zu werden, noch schneller zu werden und noch schneller zu werden. Und ein Vorteil hat Geschwindigkeit. Es kann wunderbar Ungleichgewicht ausgleichen. Das heißt also, es fühlt sich irgendwie besser an. Ja, und deshalb wird auch aus meiner Sicht der Takt oftmals falsch verstanden. Takt hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun. Ja, wenn ich schnell Gleichmaß habe, ist es eine schöne Sache. Wenn das aber das ganze Gebilde halt nicht mehr schnell unterwegs ist, es wird dann taktunrein und machen wir uns nichts vor. Die wenigsten Pferde auf hohem Niveau oder überhaupt im Sport laufen einen guten Schritt. Ja, die meisten sind im Schritt quasi, ja, die sind zerstört.
Und das ist so interessant, dass das auch nichts gebracht hat, ihn zu verbessern, dass man dann die Note mal 2 nimmt.
Nein, nein.
Ich, so ein Thema, ne? Das ist so spannend, du brennst so dafür, ich finde das super cool, was du bis zu diesem Punkt schon für Ausführungen uns hier mitgeben konntest und die Ideen kann ich nur vollumfänglich unterstützen. Wir sind so auf unserer Liste ganz oben,
gefühlt, im oberen Bereich,
wo wir haben vielleicht das erste Mal, glaube ich, vor uns Podcast-Folge zu diesem Thema Nummer 1, 2 und 3 zu knacken. Wir würden jetzt an dieser Stelle, glaube ich, einfach mal kurz einen Cut machen, damit ihr auch Zeit habt, die Folge gut zu verarbeiten. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das sehr gehaltvoll war bis zu diesem Punkt und vielleicht ist bei dem einen oder anderen das Weltbild jetzt ein kleines bisschen gewackelt bezüglich Leichtraum, Longieren und Co. Und dann habt ihr ja die Chance, das immer wieder zurückzuspulen und ein paar der wichtigen Dinge, die wir und Chris jetzt gerade so im Schnelldurchlauf in dieser Bewegungsidee von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, was hängt auf der Vorhand, was passiert mit dem Becken, warum tritt das Pferd breit und was muss es da alles kompensieren? Denn wir hätten jetzt an jedem Punkt neue Pfade bilden können, um nochmal auf eigene oder auf bestimmte Strukturen anzuspielen, die dann für was das vielleicht in Folge auf der Stallgasse bedeutet, was zeigt dieses Pferd, wenn das kompensiert werden musste. Das sind ja nochmal ganz eigene Extrapfade, die wir von hier aus hätten wählen können. Aber ich glaube, so ist erstmal ein ganz tolles Gesamtbild entstanden, warum so viel durch die Pferde kompensiert werden muss, was irgendwann vielleicht wirklich auch zu Krankheit und damit zu einem offensichtlichen Problem führen kann. Auch wenn wir ja eingangs schon gesagt haben, die Kompensation ist nicht das Problem, sie ist was Großartiges.
Genau, aber wir haben die Möglichkeit, ja auch sie dazu zu nutzen und das wird dann sicherlich Thema der zweiten oder dritten Folge dann eben sein, wie kommen wir aus diesem Tal der Tränen dann raus? Wie können wir Kompensation eigentlich jetzt gewinnbringend nutzen, um das Pferd wieder heile zu machen?
Aber ich glaube eben auch ganz wichtig ist wirklich erstmal die Grundsätze zu verstehen, damit wir verstehen, wir wenden jetzt vielleicht einfach nicht dieselben Tabletten an, die uns krank gemacht haben. Das wird wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Wir werden da nochmal ins Detail gehen. Chris, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Das war großartig. Ich freue mich extrem auf die nächste Episode dazu und würde erstmal sagen, wir setzen das fort.
Ja, sehr, sehr gerne.
Auf diesem Weg möchte ich nochmal Hinweis geben, dass die von mir auch hier oft erwähnte Fürstliche Hofreitschule in Bückeburg eine Herzensempfehlung ist. Ich bin weder gesponsert noch werde dafür bezahlt. Über die Idee des Bückeburger Weges oder auch die Gesundheitsplattform www.pferdegesundbewegen von Chris Debski Werbung zu machen. Mir ist an dieser Stelle tatsächlich ein persönliches Anliegen in der Sache als solches, dass ich unterstützenswert finde, wenn Menschen sich zusammentun, ihr Wissen in einen Pott schmeißen und dabei einen Weg entstehen lassen, der Pferde und Reiter gleichermaßen, egal welche Rasse, welche Art der üblichen Reitweise, welche Art des Berufes auch jeder mitbringen mag, berücksichtigen, individuell sehen und auch reiterliche Fortschritte und auch Sichtweisen respektieren. Das ist mir besonders wichtig, das wisst ihr aus meinen vorangegangenen Podcasts, dass ich, seitdem ich das mache, hier großer Fan davon bin, die Dinge nicht richtig und nicht falsch zu katalogisieren, sondern immer wieder den Blick auf das Wesentliche zu richten. Und der ist so häufig in der Therapie wie aber auch in der Welt der Reiter und der Pferde nicht absolute Entscheidungen zu treffen, sondern vielmehr Individualitäten und Wegesabschnitte zu berücksichtigen. Das ist mir persönlich wirklich sehr wichtig und aus diesem Grund empfehle ich tatsächlich hier und da immer wieder diesen Weg gehende Institutionen, wie zum Beispiel die Fürstliche Hofreitschule in Bückeburg oder geschäftlichen Kooperation habe. Hier wurde ich rausgeboxt. Das war es an der Stelle auch von mir und ich freue mich sehr auf die nächste Episode mit Chris Debski über das Thema Kompensationen des Pferdes.